Ich danke Ihnen, dass Sie mir den Günther Anders Preis für kritisches Denken verliehen haben. Ich danke den Preisjury, und zwar Matthias Kreffat, Thomas Macho und Elisabeth van Taden. Ich möchte auch meine Dankbarkeit den Mitgliedern der Internationalen Günther Anders Gesellschaft und der Beck Stiftung ausdrücken. Und ich danke auch dem Verlag Wissen verbindet und Susan Fischer, der Lektorin meines Buches Ethik der Verschätzung, weil sie mir die Gelegenheit gegeben hat, ein deutsches Publikum zu erreichen. Ich werde erklären, was das Erbe von Günther Anders heute bedeutet und inwieweit ich mich als eine Erbin dieses Philosophen betrachte. Aber ich werde auch zeigen, dass es wichtig ist, von der Antizipation des Schlimmsten zur Vorbereitung auf die Zukunft überzugehen. Dazu kommt, dass dieser Entwurf einer zweiten Aufklärung entsprechen könnte, in dem Maße, wie diese uns die Kraft geben könnte, eine ökologisch nachhaltiges und gerechteres Entwicklungsmodell zu fördern. Einen solchen Preis in Deutschland zu erhalten, ist eine Ehre, aber auch eine hohe oder große Verantwortung. In der Tat hat niemand besser als Günther Anders die besondere Verantwortung des Menschen betont, der mit der Drohung unseres Verschwindens und der Zerstörung der Welt konfrontiert ist. Günther Anders schrieb philosophische Bücher wie die Antiquiertheit des Menschen, Presseartikel, aber auch Geschichten wie die beweinte Zukunft. Und in dieser Erzählung ebbt er die Rolle mit der Antizipation der Katastrophe assoziierten Affekte vor, und zwar des Kummers, aber vor allem der Angst. Diese Angst bezieht sich auf die Welt und die künftigen Generationen. Diese Geschichte wurde im Jahre 1961 veröffentlicht, also 14 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Günther Anders stellt Noah dar, der auf der Suche nach Personen ist, um eine Arche zu bauen. Er rezitiert das Gedicht und trauert um Verwandte, die noch am Leben sind oder die noch gar nicht geboren sind. Ich zitiere: Hätte nicht Noah den Mut aufgebracht, zu Adern Komödie zu spielen, in Sack und Asche zu gehen, hätte er niemals Leute überzeugt, die Arche zu bauen. Da es eine Gefälle zwischen unserer technologischen Macht und unserem Vorstellungsvermögen gibt, verstehen wir nicht, was wir machen. Wir sind zugleich kleiner und größer als wir selbst, wie Anders sagt. Kleiner, denn wir sind bloß um Mittel der Technologie geworden, und größer, denn unsere technologische Macht erstreckt sich weit über die Gegenwart hinaus. Die Zahl der aktuellen und künftigen Opfer dieser Technologie übertrifft alles, was wir uns vorstellen können. Unsere Verantwortung geht über unsere Kapazitäten zur Identifikation mit der Lebewesen hinaus, denn wir schaden können. Und ohne Fiktion, ohne ein Bild, das zeigt, wie eine vernichtete Welt aussehen würde, kann niemand dazu fähig sein, der Möglichkeit einer Auslösung ins Gesicht zu sehen, da diese so ungeheuerlich ist. Jeder ist sich der Folgen eines nuklearen Holocaust bewusst. Dieses Wissen bleibt trotzdem eine Abstraktion, weil es nicht verkörpert ist. Deshalb brauchen wir Fiktionen, damit die Kluft zwischen Macht und Verantwortlichkeit, Wissen und Verstehen, Vorstellen und Fühlen verringert wird. Dazu kommt, dass wir nicht mehr Handelnde, sondern Mittuende sind. Die Arbeitsteilung hilft uns nicht dazu, unsere Verantwortung zu übernehmen und als freie Menschen zu leben und zu denken. Im Gegenteil sind die medialen Menschen aktiv, passiv, neutral. Sie sind gewissenlos und rechnen mit einem Weitergehen à tout prix. Das prometheische Gefälle und die Apparatewelt sind die beiden Wurzeln des Ungeheuerlichen. Die apparate Welt ist eine Welt, die ohne Menschen auskommt, aber damit ist die Gefahr, aber damit ist auch gemeint, dass der Mensch der Welt beraubt ist. Deshalb sind wir Söhne der Eichmann-Welt, die widerstandslos wie Rädchen funktionieren. Die stilistische Vielfalt und der Genre-Reichtum sind es, die Anderswerk charakterisieren. Sein Ziel ist es, uns zu ermutigen, unser Vorstellungsvermögen und unser Fühlen willkürlich zu erweitern, damit wir imstande sind, das eingegangene Risiko zu erkennen und die Katastrophe vermeiden zu können. Laut Günther Anders ist es notwendig, die Katastrophe anzukündigen, damit sie sich nicht ereignet. Anders dachte, dass die Katastrophe geschehen würde, aber er warnte die anderen, damit sie alles tun, um die Welt zu retten. Die Angst um die Welt diente der Liebe zur Welt. Anders wollte die Menschen in Unruhe versetzen, damit sie sich von der Entfremdung befreien können. Und die Apokalypse, Blindheit, ist gerade eine Art der Entfremdung. Er hielt keine Moralpredigt und keinen Erschaffte-Diskurs, denn er wollte, dass wir aufgeklärt sind. Deshalb raubte er die Erzählung, deren keine Kraft, wie Walter Benjamin es sagte, jedem erlaubt, eine Geschichte mit seiner Subjektivität und seiner eigenen Erfahrung einzuweben, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Anders Ansatz ist ganz verschieden von dem, der darin besteht, zu behaupten, dass der Zusammenbruch unvermeidbar sei und dass wir uns dieser Situation anzupassen hätten. In Frankreich, es ist aber wahrscheinlich in Deutschland auch der Fall, gibt es neue Propheten, die schlechte Nachrichten aus zweiter oder dritter Hand über den Zustand des Planeten verbreiten, ohne Effekte entstehen zu lassen, die Menschen zum verantwortlichen Handeln bringen. Diese Propheten wenden sich nicht an unsere Freiheit. Und manchmal ist ihr Diskurs ein Erschaffdiskurs, denn sie fordern uns auf, ihnen zu gehorchen, als würden sie eine äußerliche, unbestreitbare Autorität vertreten. Sie berauben uns unserer Kapazität, diese Informationen zu einer Erzählung umzuwandeln. Das Erbe von Günther Anders zu erweitern, meint nicht, die anderen zu erschrecken, damit sie sich machtlos empfinden. Dieses Gefühl ermutigt Menschen, sich in Ablehnung zu versperren, ohne das Handeln der Regierung oder das Handeln der Regierung aus bloßer Angst für die einzige Lösung zu halten. Wenn Menschen den Eindruck haben, dass es keinen Ausweg gibt, haben sie keine Lust, ihren Lebensstil zu ändern. Sie wagen es auch nicht, Alternativen zu unserem kontraproduktiven und enthumanisierten Entwicklungsmodell zu entwickeln und vorzuschlagen. Der Versuch, Günther Anders zu folgen, erfordert, dass wir die kognitiven, psychologischen Hindernisse untersuchen, die den Übergang zu einem ökologisch nachhaltiger Entwicklungsmodell beeinträchtigen. Aber wichtiger ist, dass wir wieder handlungsfähig werden, um die Welt zu reparieren. Das heißt, zu retten, was gerettet werden kann, und Experimente im Bereich der Landwirtschaft, der Viehzucht, der Verkehrsmittel, der Energie, der Mode, der Industrie durchzuführen, die zu einer gerechteren Welt mit weniger Gewalt beitragen. Heutzutage liegt die Hauptherausforderung in der Überwindung der Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln, Theorie und Praxis. Wesentlich ist die komplexe Gesamtheit von Vorstellungen, Affekten und Tugenden zu betonen, die unsere Beziehung zu den anderen Lebewesen bestimmen. Wichtig ist, dass die Leute Freude daran gewinnen, ihren Fleischverbrauch zu reduzieren und die Produktionsmittel zu ändern. Es ist auch notwendig, die negativen Emotionen zu durchlaufen, damit die Angst, die Scham, das Gefühl der Machtlosigkeit, der Zorn zu Hilfsmitteln werden und sich in einen Antrieb zur politischen Kraft verwandeln. Es lohnt sich die Mühe, einige Instrumente anzubieten, die uns helfen können, ein gerechteres Entwicklungsmodell zu fördern. Und diese Arbeit stellt voraus, dass wir auf verschiedenen Ebenen handeln. An erster Stelle steht dabei das Politische, die das Pflichten des Staates behandelt. Aber diese Ebene betrifft auch die institutionellen Innovationen, die zum Wiederaufbau der Demokratie, der repräsentativen Demokratie beitragen. An zweiter Stelle ist die Kulturebene zu nennen, die die Subjektivität und die Vorstellung unserer Beziehungen zu den anderen Lebensformen betrifft. Das ist die Rolle meiner Phänomenologie der Körperlichkeit, die von einem doppelten Erbe zeugt. Dem Erbe der deutschen Philosophie, besonders der Phänomenologie, deren Vater, deren Gründer Edmund Husserl ist, und der Erbe der französischen Philosophen, und zwar Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Boris Merleau-Ponty, Jacques Derrida, die alle die Passivität der Körpers und unsere Verantwortung gegenüber den anderen betonen, indem sie Husserls Philosophie radikalisieren und Heideggers Ideen diskutieren und sogar bekämpfen. Schließlich ist die ethische, ja sogar geistige Ebene zu benennen, die, von der ich in Ethik der Verschätzung spreche. Sie befasst sich mit dem Individuationsprozess, in dessen Verlauf das Bewusstsein unserer Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Welt sich zu einem erlebten Wissen umwandelt. Das tiefe Verständnis unseres körperlichen Zustands, der uns mit den anderen Lebewesen verbindet, verändert die Art und Weise, wie wir sie behandeln. Und auch wenn eine Katastrophe möglich ist, ist es notwendig, dass die Jugend und die künftigen Generationen einige Orientierungspunkte haben, um die Welt wieder aufbauen zu können. Heutzutage besteht unsere Verantwortung nicht nur darin, eine genaue Diagnose zu stellen, sondern wir müssen auch die Zukunft vorbereiten. Nicht nur, um die Welt zu erhalten und zu reparieren, sondern um ihren Wiederaufbau vorzubereiten. Oder vielmehr, réparer, c'est préparer. Auf Französisch, wenn man ein P vor dem Wort réparer, reparieren setzt, dann wird es zum Wort préparer, vorbereiten. Wir sollen auch Vorreiter sein. Als Philosophin, die Bücher schreibt, die auch Umgang mit Verbänden, besonders Tierschutzverbänden und mit ökologischen Stiftungen hat, versuche ich den Weg zu einem neuen Zeitalter zu ebnen, das ich das Zeitalter des Lebendigen nenne. Dieses Zeitalter entspricht einer zweiten Aufklärung, die die Ökologie zum individuellen, kollektiven Emanzipationsprojekt macht. Eine Alternative zum aktuellen Entwicklungsmodell verlangt radikale Veränderungen. Und es ist auch nötig, einige Ideen der Aufklärung zu kritisieren, um ihre Erbe heute zu bewahren und fortzuführen. Aber alle diese Veränderungen erfordern mehr Freiheit und nicht weniger. Und sie setzen den Wiederaufbau der Demokratie voraus. Wir sind nicht nur mit einer ökologischen Krise konfrontiert, die das Leben auf der Erde bedroht. Das Wort Anthropozän drückt sicher ein Zeitalter aus, in dem der Mensch für das Verschwinden bestimmter Arten verantwortlich ist und der Biosphäre gravierende Verletzungen zufügt, die irreversibel sein können. Aber es ist nicht dieser Aspekt, den ich hervorheben möchte. Anstatt das Wort Anthropozän zu benutzen, werde ich folglich von der Weisheit unseres die Erde bewohnen sprechen, um die Ökologie mit unserer Existenz zusammenzudenken und ihre Verknüpfung mit der Tierfrage und der sozialen Gerechtigkeit zu unterstreichen. Das heißt, dass wir bedenken sollen, was mit unserem die Erde bewohnen im Spiel ist. Welche falschen Vorstellungen zeigen sich in unserem Umgang mit Ländern und in unseren Beziehungen zu den anderen Lebewesen? Stellen die den Tieren zugefügten, unerträglichen Gewalttaten nicht einen Spiegel dessen dar, was wir geworden sind, was ein enthumanisiertes Entwicklungsmodell aus uns gemacht hat? Dieses Modell beruht auf der unbegrenzten Aufbeutung der anderen Lebewesen und es trägt dazu bei, die Menschen nur noch als eine Produktiv- und Konsumkraft wahrzunehmen. Sie haben die Verknüpfung mit den anderen und mit der gemeinsamen Welt verloren. Und dieser Zustand macht sie zwecklos. Loneliness, wie Anna Arendt sagte, erklärt ihre Anfälligkeit für Autoritarismus und Totalitarismus. Was die Tierquälerei angeht, ist sie eine wichtige Frage an und sich und für sich, aber sie hat auch eine strategische Dimension, denn sie stellt unsere Ethik und unseren Humanismus auf die Probe. Sie ist die Widerspiegelung der Ungerechtigkeit unserer Gerechtigkeit, denn unsere Beziehungen zu den Tieren zeigen, dass wir ihnen keinen Platz lassen. Wir handeln, als hätten wir eine absolute Souveränität über die Schöpfung. Die Tierquälerei ist auch der Beweis, dass es uns nicht gelungen ist, die Alterität in Betracht zu ziehen. Wir führen einen Krieg gegen die Lebenden und gegen uns selbst, denn wir haben Furcht vor unserer Körperlichkeit, unserer Verwundbarkeit, die wir eben mit den Tieren teilen. Umgekehrt wäre die Versöhnung mit unserer Körperlichkeit, ja die Anerkennung unserer Verwundbarkeit und der Abhängigkeit von der anderen Lebensformen nicht der Schlüssel zur Befreiung von dem Bedürfnis der Herrschaft und zur Entwicklung von Konturen einer anderen Gesellschaft. Adorno und Horkheimer sprachen von der destruktiven Dialektik der Aufklärung, die auf einer dreifachen Herrschaft beruht, der Herrschaft über die anderen und über die Natur in und außerhalb von uns. Wenn es möglich ist, eine Auffassung der Vernunft und der Aufklärung hervorzubringen, die aus dem Netz der Herrschaft herausgehoben sein kann, dann wird ein zivilisatorisches Prozess beginnen. Um die Kultur des Todes zu entwurzeln, die uns in den Ruin führt, brauchen wir einen neuen Rationalismus. Dieser reformulierte Rationalismus ist ganz verschieden von dem der instrumentellen Vernunft. Er verlangt die Überwindung des Anthropozentrismus der Aufklärung und ihrer Dualismen zwischen Natur und Kultur, Körper und Geist, Vernunft und Affektivität. Aber dieser reformulierte Rationalismus, der auch die Chance eines neuen Humanismus ist, vollendet die meisten Ideen der Aufklärung. Der Ausgangspunkt dieses Entwurfs einer zweiten Aufklärung liegt in einer Versöhnung des Menschen mit seiner Körperlichkeit. Und diese hat zwei Dimensionen. Auf einer Seite bezieht sie sich auf die Verwundbarkeit, die uns erfahren lässt, dass wir die anderen brauchen und für sie verantwortlich sind. Auf der anderen Seite bezeichnet sie auch die Tatsache, dass wir von den Dingen leben, die die Natur und unsere Gesellschaft uns zur Verfügung stellen, was ich nach Levinas Ernährung nenne. Leben meint von etwas leben, aber auch mit Leben. Ich bin niemals allein, wenn ich esse, denn ich übe einen Einfluss auf die anderen Menschen und auf die Tiere aus. Und irgendwo Leben bedeutet Raum und Ernährung teilen. Vielmehr, Leben meint für andere Leben. Wenn ich meine Selbsterkenntnis als leibliches, geborenes, sterbliches Wesen vertiefe, fühle ich, dass ich zu einer gemeinsamen Welt gehöre, die aus der Gesamtheit der Generationen und der Arten besteht und die das Weltkultur- und Naturerbe enthält. Dann verstehe ich, dass meine Existenz eine Dichte hat. Ich empfinde das Bedürfnis, alles zu machen, um eine bewohnbare Welt zu vermitteln. Das ist, was ich Consideration nenne. Es gibt kein deutsches Wort für Consideration, das aus dem Latein Consideratio stammt. Cum bedeutet mit, sidus sideris bedeutet die Konstellation der Sterne. Consideration heißt jemanden mit derselben Aufmerksamkeit behandelt wie diejenige, mit der man die Position und die Höhe der Sterne behandelt. Rücksicht wohl behandeln, aber vor allem den anderen einen Platz zu machen. Eine Tugendethik auszuarbeiten meint, dass der Schlüssel unserer Beziehungen zu den anderen und der Natur in der Beziehung zu uns selbst liegt. Die intersubjektiven und umweltbezogenen Tugenden können sich noch entfalten, insofern wir eine Erfahrung des Inkommensurablen machen. Dieses Inkommensurable ist nicht die Beziehung zu Gott. Es beschreibt keine Bewegung von unten nach oben, wie bei Bernard de Clairvaux, sondern eine Bewegung von oben herab. Die Vertiefung unserer Selbsterkenntnis als verwundbares Wesen lässt uns das tiefe Band mit der anderen Lebewesen empfinden, ohne mit ihnen zu verschmelzen. Diese Erfahrung nenne ich die Transdescendenz. Sie entspricht einem Individuationsprozess, der für die Erweiterung der Subjektivität charakteristisch ist, anstatt den ökologischen Übergang als eine Bürde zu tragen, setze ich freiwillig meinem eigenen Recht die Grenze, Dinge zu benutzen. Schließlich möchte ich den Geist dieser Arbeit betonen. Ich habe mich entschieden, zum Wiederaufbau beizutragen. Dieser Entwurf enthält auch den Wiederaufbau der Demokratie, die den Pluralismus einbezieht. Als Veganerin gehöre ich einer Minorität an, aber die Süchter sind nicht meine Feinde. Als politische Philosophin ist es meine Pflicht, einige Instrumente anzubieten, die uns helfen können, die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern, den Süchtern zu helfen, ihre Arbeitsweisen zu ändern und Fortschritte zu machen. Wie Sie sehen, verzichte ich nicht darauf, das Wort Fortschritt zu benutzen, obgleich wir den Sinn dieses Begriffs umdenken sollten. Mit einem Wort, ich habe nicht auf die Hoffnung verzichtet. Das mag seltsam sein, das mag seltsam erscheinen, da ich mich für eine Erbin von Günther Anders halte, der seine Angst und seine Verzweiflung ausdrückte. Aber man kann zugleich Angst und Hoffnung haben, denn die Hoffnung ist ein Horizont, sogar eine Methode. Das ist etwas, das wir wählen, um das Schlimmste zu vermeiden und den Übergang zu einem anderen Entwicklungsmodell fördern zu können. Wie Kant es sagte, es muss kein Krieg sein. Genau dazu dient das Veto der praktischen Vernunft und das zwingt uns dazu, sagte er, die Bedingung des Friedens zu bestimmen und uns für seine Verwirklichung einzusetzen. Ich werde diese Dankesrede mit einem Zitat der französischen Schriftsteller Georges Bernanos beenden. Bernanos unterscheidet die Hoffnung vom Optimismus. Der Optimismus ist ein Ersatz für die Hoffnung und vielleicht ist er oft Feigheit, Blindheit, vielleicht Ablehnung. Dagegen ist die höchste Form der Hoffnung die überwundene Verzweiflung. Ich danke Ihnen.